neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und zu Gast habe ich heute einen besonderen, in meinen Augen, für viele Zuhörer wahrscheinlich auch, den lieben Max von den Kerkerkumpels. Einen wunderschönen guten Abend, Max.
Guten Abend, Fabian. Und guten Abend alle, die das hören, natürlich. Hi.
Ja, sehr schön. Ja, Max, es ging jetzt alles sehr schnell. Ich hab vor drei Tagen angefragt und du bist jetzt da. Das ist sehr cool. Ich freue mich da mega drüber. Ich habe es dem Josef damals auch schon gesagt, Fan der ersten Stunde. Also mega cooles Projekt, was ihr da habt. Und oft zum Lachen gebracht. Also teilweise auch so mit Bauchkrämpfen.
Das war wirklich?
Gut. Ja, das ist ja, schön. Es ist halt immer so witzig, wenn dann die Kollegen gucken. Wieso lacht denn der jetzt? Ne? Und es ist ja eigentlich auch ganz schön, euch mal unabhängig voneinander so ein bisschen auszuquetschen, wie ihr das Ganze eigentlich seht, beziehungsweise unabhängig von den anderen dreien, die da noch daneben sitzen, irgendwelche Fragen zu beantworten.
Ja, ja. Und versuchst du uns dazu zu bringen, dass wir gegenseitig uns ans Bein pissen, damit du uns gegeneinander ausspielen kannst?
Würde ich nie im Leben tun.
Okay.
Im Leben nicht, nein. Meine erste Frage, wen würdest du ersetzen? Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen. Wir wollen einfach mal ein bisschen hinter deinen Charakterbogen schauen. Und,
Ich habe sehr viele.
Du hast sehr viele mittlerweile. Bei 21 Staffeln kommt da ein bisschen was rum. Ja. 21 sind es,
24.
Also 24 schon.
Wahnsinn. Jetzt momentan befinden wir uns in Staffel 24. Stand genau. Ende Mai 2025.
Ach ja, und Gratulation zu den 6 Millionen. Mark.
Ja.
Sehr schöne Folge gewesen.
Finale von der Heist-Staffel, ne?
Ja, boah, ja. Die war irre. War richtig cool. Also als Hörer das so nochmal, es hätte ja in jede Richtung gehen können. Also das war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Finale, auf jeden Fall.
Finde ich auch.
Aber, Max, du bist Rollenspieler, so wie ich auch, so wie alle anderen auch, die das hier hören. Möchtest du noch mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen, einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du Rollenspiele spielst? Gibt es da vielleicht schon vor den Kerkerkumpels irgendwelche Ansätze, die dich dazu gebracht haben?
Ja, also das ist tatsächlich eine ziemlich zweigeteilte Origin-Story mit viel zeitlicher Pause dazwischen. Also ich bin mit Rollenspiele erstmals in Berührung gekommen, da war ich vielleicht in der 5., 6. Klasse oder so, also im fernen Jahre 2001, weil da irgendeiner auf meiner Schule damals, der war irgendwie 2, 3 Stufen höher oder so, der hat uns das halt nahegebracht, einem Kollegen und mir, das war damals das schwarze Auge, natürlich, wie für viele Leute zur damaligen Zeit im deutschsprachigen Raum, weil da war Dungeons and Dragons noch nicht so ein weltweites Phänomen, wie es jetzt ist. Da war im deutschsprachigen Raum eher das schwarze Auge verbreitet, ist nach wie vor sehr verbreitet, aber damals war es halt mehr oder weniger das Einzige oder zumindest das Zugänglichste. Ja. Und dann haben wir da so ein bisschen halt gespielt, kann man nicht so richtig sagen. Also wir haben versucht, es zu imitieren, was wir bei den Älteren gesehen haben, aber wir waren nicht meistens nur zu zweit. Also einer hat eine Geschichte erzählt, der andere hat dann so Choose Your Own Adventure mäßig so reagiert und manchmal ist gewürfelt worden und das mit die Regeln war alles sehr shaky und so. Und ich bin dann also mehr oder weniger schon dran geblieben. Wir haben dann auch größere Runden mal gespielt. Ich kann mich nur erinnern, ich habe irgendwann einmal Spielleitung gemacht bei einem Homebrew, das ich gemacht habe, basierend auf der Story von der Herr der Ringe.
Oh, sehr cool.
Im DSA-Regelwerk quasi umgebaut, aber das war natürlich ein Mammutprojekt und wir sind nicht weit gekommen. Ich glaube, ja, wobei, wir sind bis Helms Klamm gekommen, glaube ich, aber dann war es irgendwie vorbei. Ich habe dann mit LARP angefangen, als ich so 15, 16 war, da haben wir dann parallel mit der Lab-Gruppe auch immer noch ein bisschen Pen and Paper gespielt. Das war immer noch viel DSA. Ich habe ein, zwei Mal Shadowrun gespielt, was mir auch gut gefallen hat. Und dann ist es aber sehr im Sande verlaufen, diese ganze Rollenspielgeschichte, weil es kommt oftmals im Laufe des Erwachsenwerdens kommt dieser Punkt, da musst du dich entscheiden, bleibst du jetzt bei dem Nerdy-Freundeskreis, den du hast, oder gehst du zu dem Party- und Furtgi-Freundeskreis. Und ich habe mich für den zweiteren Freundeskreis damals dann entschieden und habe die Lab-Gruppe und so das alles irgendwie ein bisschen hinter mir gelassen. Habe dann eine andere Musik gehört, war nicht mehr so krass in der Metal-Szene und so. Und habe dann jahrelang nicht wirklich irgendwas damit zu tun gehabt, bis dann eben Fast Forward 2018 oder so. Dieser Josef, ja, wir haben ein Siebenjähriges jetzt erst gehabt, vor zwei Wochen. Dieser Josef, damals ein Bekannter von mir aus diesem Vape Store, der hat die Geschichte wahrscheinlich aus seiner Sicht auch schon erzählt, hat gesagt, er würde ja so gerne mal, weil er ist ja so großer Fan von so Pen and Paper Rollenspielen, er würde so gerne mal so eine fette Produktion machen und so. So wie damals das Nonplusultra waren, natürlich damals Rocket Beans mit Spitzestifte und so. Würde ja so gerne mal machen. Und ich so, ja, ich war ja früher auch mal voll der Nerd und so und ich hätte schon Bock eigentlich, das mal wieder so ein bisschen Revival-mäßig zu machen. Und dann haben, aus irgendwelchen Gründen haben dann der Patrick und der Simon beide nur zugesagt. Ich weiß nicht mehr genau warum. Jedenfalls, wir haben dann gesagt, ja, passt. Wir haben ja alles da, wir haben das ganze geile Equipment von der Uni, was wir uns ausleihen können, viele verschiedene Kameras, wir können da Set aufbauen. Wir haben ja dann wirklich aufgefahren, ne? Wir haben dann eine Krankamera gehabt und lauter so ein Scheiße. Wahnsinn. Das war insane. Das Production Value war schon krass. Aber es kam dann halt irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt alle nimmer an der Uni, das heißt, wir haben die Möglichkeit nimmer uns das auszuleihen, weil niemand von uns mehr eingeschrieben ist. Was machen wir? Haben wir gesagt, okay, dann lass uns das versuchen, irgendwie so als wöchentliches Podcast-Format einfach weiterzuführen. Vielleicht interessiert es ja ein paar Leute. Und ja, retrospektiv kann man sagen, es hat mehr als nur ein paar Leute interessiert. Da hat uns dann natürlich Corona irgendwann sehr in die Karten gespielt, glaube ich, weil dann natürlich so die Zeit war, wo alle daheim gesessen sind und Podcasts gehört haben. Also da haben wir auf jeden Fall einen großen Spike an Zuhörerschaft bekommen, von dem wir auch heute noch zehren, sage ich mal. Ja, genau, absolut. Das ist so in ganz groben Worten die meine Origin-Story, die ja dann auch sehr verflochten ist, irgendwann mit Kerkerkumpels natürlich. Mhm.
Kannst du dich noch an deinen ersten DSA-Charakter erinnern?
Boah.
So ganz, ganz dunkel vielleicht?
Ja, der allererste war ein Druide mit so einem Kristallmesser, wie er geheißen hat, weiß ich nicht mehr. Ich habe damals noch überhaupt nicht gewusst, wie man eigentlich spielt, habe überhaupt von Magie keine Ahnung gehabt und habe die ganze Zeit mit diesem komischen Kristalldolch auf irgendeinen Ork eingestochen und habe immer bloß ein B6 Damage gemacht und der ist einfach nicht gestorben und man hätte mir damals vielleicht sagen sollen, dass ich vielleicht mal versuchen sollte zu zaubern, aber derjenige, der quasi der Spielleiter war, also mein Kumpel, der mir gegenüber gesessen ist, hat halt genauso wenig Ahnung gehabt wie ich und dementsprechend war das...
Sehr cool. Haben wir beide was gemeinsam mit DSA angefangen? Ich bin auch nächstes Jahr haben wir 10-jähriges, unsere Pen and Paper Gruppe. Und da sind wir damals 2016 mit DSA, genauso wie ihr oder wie du, auch mit DSA angefangen. Sehr cool.
Ja, der erste richtige Charakter dürfte wahrscheinlich. Ich glaube, das war Ork sogar. Das war klassischer Haut drauf und Schluss Ork-Krieger einfach, der immer mit Sturmangriff in die Leute reingelaufen ist mit seiner Zweihandwaffe und richtig Havoc gecaust hat. So. Und bei Shadowrun habe ich einen elfischen Straßencowboy gespielt. Bullseye Bill hat der geheißen.
Bullseye Bill.
Das war so ein Ganzlinger.
Ah, ja. Geil. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, das ist ich finde das halt immer so schön zu hören auch und dann auch die Gesichter zu sehen. Für die Zuhörer ist das natürlich jetzt nicht, aber wenn man die Gäste nach dem ersten Charakter fragt, da kriegen sie erstmal große Augen. Okay, warte mal, ich muss ganz kurz überlegen und dann macht's Klick und dann kommt es auch schon wieder raus. Ne? Also ist immer ganz interessant, vor allem man kommt dann auch nochmal wieder zurück auf die Anfänge und denkt auch mal ein bisschen drüber nach, wie das gewesen ist und so. Das finde ich eigentlich sehr spannend.
Ja. Definitiv.
Ja, wir hatten jetzt gerade schon im Vorfeld so ein bisschen gequatscht über die ganzen Charaktere in 24 Staffeln, die da bei euch rumkommen.
Ja, ja.
Aktuell spielst du wieder Gustl, einen meiner Lieblingscharaktere, definitiv. Weil ich finde den einfach, der ist so ruhig, aber auch irgendwie, ja, so tollpatschig, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, wenn er mit seinen, er kann seine Kräfte, glaube ich, nicht so richtig einschätzen. Und das, finde ich, macht ihn eigentlich sehr sympathisch.
Absolut. Ja, der ist einer meiner Lieblingscharaktere. Weil der ist einfach wholesome, weil er halt so, einerseits ist er so ein großer, clumsy Teddybär. Und vielleicht, ja, er ist nicht unbedingt dumm, aber er ist ein bisschen simpel. Also die Art und Weise, wie er die Welt sieht, ist ein bisschen simpel. Aber er ist halt gleichzeitig auch sehr, sehr rechtschaffen irgendwie und sehr moralisch integer und er gibt sehr viel auf Freundschaft und auf Ehre und so.
Ja, und, ja. Und Bier.
Genau, ist sehr, sehr hilfsbereit auch und hat also, er hat so eine eigene Art von Humor irgendwie, die so ein bisschen, ja, ein bisschen so Stammtischhumor vielleicht, aber nicht auf böse, sondern eher so auf ein bisschen, ha, verstehst und so, und er haut dir so ein bisschen zu fest auf die Schulter. Den Move mache ich ja oft, ne, so.
Genau, ja, ich hab's jetzt vor kurzem, ich glaube in der ersten Folge der aktuellen Staffel, ja, kann man gerne reinhören, was da passiert, wenn Gustl einen auf die Schulter haut.
Definitiv.
Dann braucht es erstmal Riechsalz, um einen wieder zu holen, quasi.
Ja, ja. Nee, ich lieb ihn sehr und ich genieße es wirklich, dass ich jetzt ihn wieder für längere Zeit ein bisschen verkörpern kann. Weil seit der allerersten Podcast-Staffel war das ja nur mal so im Rahmen von zwei so Weihnachts-Specials oder so, was natürlich immer geil ist, aber jetzt ist halt mal wieder ein bisschen länger und so. Und es ist schon schön, weil man kann, egal wie lang man Zeit verbringt mit einem Charakter, man kann immer nur irgendwie was Neues finden, neue Nuancen rausarbeiten und im Zusammenspiel mit den anderen irgendwie den weiter erforschen. So, ja.
Absolut. Na, und man kann natürlich auch Charaktere verändern, so wie Patrick sein Charakter, dass Stotan zum Beispiel Alkoholiker wird.
Ja.
Ne? Also,
wobei das ja eher nur so ein bisschen jokey ist. Also ich finde, der Justus ist eigentlich der krassere Paradigm-Shift, dass der ja erst so dieser hochnäsige, verwöhnte Schnösel war und dann hat er ja wirklich so eine richtige Wandlung durchgemacht.
Ja,
und stimmt. Jetzt gibt er halt gar nichts mehr auf Reichtum irgendwie und so und ist ihm plötzlich Freundschaft sehr wichtig und so.
Ja, das stimmt. Ja, der hat eigentlich eine sehr krasse Charakterentwicklung gemacht.
Ja.
Das stimmt. Aber es soll ja nicht um Patrick seine Charaktere. Nee, auf den nee, komme ich, den kriege ich ja auch noch rein, garantiert.
Ja.
Mein Plan ist, euch alle vier hier im Podcast zu haben.
Ja, die machen alle mit, hundertprozentig. Jetzt, wo sie sehen, dass ich auch da war, jetzt das können sie so nicht stehen lassen, der Simon und der Patrick.
Ja, sehr gut. Hört euch das gut an. Nee, Max, du hast gerade schon gesagt, DSA, Pathfinder hast du gespielt. Gab es da noch irgendwas vor den Kerker-Kumpels, also vor Kerker-Punk quasi, was du da noch gespielt hast? Dungeons & Dragons war, glaube ich, auch schon eins der
Ja. Also Systeme. Wir haben ja, also ganz bevor die ganze Kerker-Kumpels-Sache war, war es ja noch Shadowrun, aber auch bloß für zwei, dreimal. Das war, glaube ich, im Rahmen von so einer Convention. Shoutout Ingolstadt, die GhostCon hat es damals nur gegeben, das war immer unser Highlight. Da hat man also Spielrunden einfach dann Systeme ausprobieren können und so. Und da war Shadowrun ab und an mal Thema. Cyberpunk war damals der Shit, weil die Matrix-Filme waren damals noch ganz brandaktuell und da wollten dann alle sein wie der Neo. Und deswegen hat man da sehr viel Cyberpunk gespielt.
Weil du es gerade erwähnst, ich hatte vor kurzem einen Gast, der hat mir gesagt, es gibt ein Homebrew-Matrix-System.
Ja, es gibt so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Also
ja.
Da kenne ich mich nicht so aus. Im Bereich Systeme bin ich nicht so bewandert. Nee, also vor Kerker-Kumpels wirklich nur eigentlich ganz normal DSA. Ich weiß nicht, welche Edition das war, das könnte ich dir jetzt nicht mehr sagen. Was halt aktuell war, so Anfang der 2000er Jahre. Und halt Shadowrun. Und wir haben ja dann Kerker-Kumpels, die Live-Staffel, haben wir mit klassisch D&D 5 gespielt. Dann haben wir die ersten beiden Podcast-Staffeln oder die ersten drei haben wir mit Pathfinder gespielt. Und ich glaube, dann war schon der Switch zu Kerkerpunk, wo der Josef dann Kerkerpunk uns präsentiert hat, die Beta-Version, die wir mit kleineren Tweaks ja jetzt immer nur nutzen eigentlich.
Ja. Ist auch ein schönes System. Ist einfach, gerade für ein Podcast-Format wie bei euch, brauchst zwei Würfel. Also zwar ja. Brauchst du ein paar mehr Würfel, aber du brauchst immer nur zwei Würfel. Die Zuhörer verstehen eigentlich sofort, worum es geht.
Ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen mit dem Podcast im Hinterkopf auch designt worden. Ja. Also nicht nur, aber auch. Was zum Beispiel auch darin zu sehen ist, dass der Spielleiter normalerweise nicht würfelt. Er sei denn, er will es unbedingt, damit sich der Spielleiter, also in unserem Fall meistens der Josef, heute einfach aufs Geschichte erzählen und aufs Roleplay konzentrieren kann, ohne dass er ständig seinen Flow unterbrechen muss und auf irgendwelche Würfel draufschauen.
Ja.
Ja, genau.
Mag ich auch sehr gerne. Ich leite aktuell City of Mist. Das ist so ein gehst als normale Person durch die Welt und in dich ist ein Mythos gefahren und da kriegst du dann so ein paar Special-Fähigkeiten. Musst aber halt eben dein Privatleben, dein Berufsleben halt irgendwie noch mit einbinden, sodass du deine Logos-Themen, so nennt man die, nicht verlierst, weil das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem System. Verlierst du deine Logos-Themen, übernimmt der Mythos diese Themen und je mehr Mythos-Themen du hast, also wenn du irgendwann 4 Mythos-Themen hast, bist du ein Avatar. Und dann läufst du halt nur noch als diese, ich sag jetzt mal, Loki durch die Welt. Also du bist dann aber auch nicht mehr spielbar.
Ah, okay. Ja? Das klingt da crazy System, ey, auf jeden Fall.
Ja, das ist ein sehr schönes System. Ist jetzt vor kurzem, vor 2 oder 3 Jahren von Storypunk veröffentlicht worden, auf Deutsch übersetzt worden. Also wirklich fantastisch. Ich spiel's gerne oder ich leite es auch gerne. Es macht sehr Spaß. Ist so ein Detektiv-Setting, kann man eigentlich schon fast so sagen. Also kannst du aber auch viel mehr draus machen, wenn du willst. Und da würfelt der Spielleiter auch nicht. Da spielen auch nur die Spieler. Ja. Ist auch sehr interessant.
Mhm.
Bist du denn sonst irgendwie mit Systeme, ich sag jetzt mal, bewandert soll jetzt nicht negativ klingen, aber kennst du dich da so aus und gibt es da noch was du spielen würdest? Außer, abgesehen vom Kerkerpunk und außerhalb der Kerkerkumpels, falls du was spielst?
Also ich bin gar nicht sehr bewandert in Systeme. Ich habe mal ein interessantes, sehr obskures gelesen, das hat mir mal irgendjemand empfohlen. Idras Bay heißt es. Ich weiß nicht, ob du davon mal schon was gehört hast. Das
nee, hab ich noch nicht von gehört.
Ja, ich kann dir nachher mal einen Link schicken. Das ist sehr interessant, aber das ist mehr so eine Konzeptstudie als wirklich ein funktionierendes System, glaube ich. Das ist ein bisschen so Fantasy 1920er Jahre Art Deco Style und hat einen coolen Art Style und so. Was ich definitiv mal spielen wollen würde, wenn es jemand anbietet, zu spielleiten, dann wäre es auf jeden Fall Merkborg, weil das liebe ich, das habe ich auch da. Das ist dieses Doom Metal, Black Metal inspirierte, was also einen richtig krassen, heftigen Artstyle und eine komplett irrsinnige Lore hat. Da habe ich mir, als ich damals meine Staffel geleitet habe bei die Kerkerkumpels, habe ich mir ein paar einzelne Elemente da rausgezogen. Ich habe ursprünglich damit geplant gehabt, dass ich wirklich die ganze Staffel rein im Merkborg-System leite. Bin dann aber davon abgerückt, weil ich festgestellt habe, dass das ein System ist, das sehr stark von dem Setting abhängt. Und wenn du das Regelsystem aus dem Setting rausnimmst, dann ist es plötzlich sehr zahnlos, weswegen ich es dann gelassen habe und nur bestimmte Elemente mir rausgepickt habe, die ich halt habe brauchen können und die man relativ easy mit dem ja Gott sei Dank auch sehr offenen System Kerkerpunk kombinieren kann.
Ja, genau.
Das ist einer der Gründe, warum ich gerne mit jemandem, der sich damit auskennt, als Spieler mal Merkborg spielen würde, weil das würde ich mir schon überlegen. Aber es ist auch natürlich wieder eine Frage der Work-Life-Balance, sage ich mal, weil wenn du beruflich in Anführungszeichen, ist ja nicht so richtig, aber wenn du sehr intensiv und viel für den Podcast Rollen spielst, dann bleibt da meistens nicht so wahnsinnig viel Headspace, also zumindest geht es mir so, dass man dann quasi privat off-mic auch noch Zeit in Pen and Papers verbringt. Ja. Weil du musst dir denken, ich schneide ja 95% unserer Episoden und mache das Sounddesign. Das heißt, ich höre das sowieso alles zweimal und Sounddesign kostet extrem viel Zeit. Also ich brauche für eine Episode also mindestens 2,5 Stunden, normalerweise eher Richtung 4. Ich beschäftige mich also damit sehr intensiv und auch viele Stunden pro Woche. Und dann ist man meistens froh, wenn man jetzt mal andere Sachen machen kann, außer sich in irgendwelche Fantasy-Welten befinden und Würfelrollen und so.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Bei uns in der Tischrunde, wir nehmen es auch mittlerweile auf. Aber mehr so für uns, weil wir das eigentlich, oder ich als Spielleitung sowieso interessant finde, es nochmal nachzuhören. Ja. Das ist mir vor ein paar Jahren schon mal aufgefallen, als ich das allererste Mal geleitet habe, habe ich auch einfach Mikrofon in die Mitte reingestellt, habe dann einfach das Aufnahmeprogramm vom Handy aus laufen lassen und habe es mir im Nachhinein nochmal angehört. Allein schon, weil du bist selber Spielleitung gewesen, du kannst nicht überall zuhören. Du hörst dann der Gruppe oder den beiden zu, die sich gerade intensiv über die Situation unterhalten. Du hörst aber dann, wenn du es nachhörst, nochmal die anderen beiden, die auch irgendwas aushecken. Und absolut, da kannst du dann, ja. Und da kannst du dann im nächsten Part quasi wieder dran ansetzen und die wissen dann vielleicht, oh fuck, stimmt, da war ja was. Ne? Also das ist
scheiße,
ihr
habt das gehört.
Genau,
wir haben gehofft, ihr hört es nicht. Nein.
So ungefähr, genau. Und deswegen nehmen wir es mittlerweile auch auf. Ja. Wir laden das auch hoch. Nur bei Spotify aktuell. Und ich habe jetzt die erste Folge von City of Mist, da habe ich auch 5 Stunden dran gesessen, weil einfach auch so viel Blödsinn gequatscht wird zwischendurch. Und da habe ich dann wirklich 5 Stunden dran gesessen, diese Folge zu schneiden, weil man jedes kleinste Detail irgendwie nicht da drin haben will, was privat angeht, ne?
Zum Beispiel. Ja, klar. Ja. Gut, ich denke, da sind wir jetzt nicht so streng. Bei uns ist relativ viel Off-Topic-Talk. Das ist aber natürlich auch ein bisschen unser Selling Point oder einer unserer Selling Points, dass das halt auch nicht immer so bierernst ist und dass öfter mal einfach aus der Rolle gefallen wird und einfach 2 Minuten Josef Lachanfall und so.
Das ist auch,
was wir wollen. Wir wollen ja uns als Menschen da ein bisschen mit drin haben und nicht nur Charaktere.
Ja, genau. Das ist auch völlig richtig. Alles gut. Das passt ja auch bei euch in den System irgendwo rein. Ich meine ich habe jetzt heute nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen. Habe jetzt auch noch gerade nochmal im Vorfeld so ein bisschen reingeguckt. Was gab's da alles? Eines der ernsteren, und das ist jetzt so von meinem Gedanken her, Staffeln war zum Beispiel 7 Tode. Da gab es nicht so diesen Humoristik-Teil, dass viel gelacht wurde. Also es kommt auch ein bisschen auf das Setting an, ne?
Das ist wahr, ja. Ne? Da haben wir wirklich mal bewusst versucht, einfach ein bisschen was Düsteres zu machen und war ja dann in Teil 2, 7 Tode Purgatorio, war ja dann so die Fortsetzung. Ja. War es ja wieder so, dass es schon sehr mature war und so.
Ja.
Also ich sag mal so, wir können schon, wenn wir wollen, und wir haben schon manchmal unsere deepen, profounden Momente mit drin, aber vieles ist schon mit einem Augenzwinkern auch irgendwie. Es ist halt ein bisschen so Comic Relief, muss halt sein und so.
Ja, absolut. Es soll ja auch Spaß machen, auch für die Zuhörer. Und wie gesagt, wenn Josef da seinen 2 Minuten Lachanfall hat, das ist ja einfach menschlich. Ich glaube auch, dass es schwer ist, dann sowas rauszuschneiden, wenn dann irgendwie mittendrin das nochmal aufgegriffen wird. Dann ist schon schwierig, glaube ich.
Natürlich, das ist klar. Ja. Aber wir haben genau deswegen uns von Anfang an dafür entschieden, okay, wir machen da dann wirklich einen harten Cut. Sobald off-topic gegangen wird, schneidet instant das Soundbed ab und das Soundbed setzt erst wieder ein, wenn der off-topic-Part vorbei ist. Damit die Leute das klar trennen können und damit die quasi auch diesen kurzen Off-Topic- oder Relief-Moment vielleicht da irgendwie ein bisschen genießen können. Und es wird ja nach wie vor trotzdem sehr viel rausgeschnitten. Shameless Plug an dieser Stelle, kerkerkumpels.de/Patreon. Da landet ganz viel Outtake-Material und Blooper-Material, weil es ist halt nur sehr viel mehr, als in die Episoden bleibt, wird auch rausgeschnitten tatsächlich.
Wie lang ist so eine Episode ungeschnitten?
Ja, ich sag mal, der Richtwert ist 1 Stunde 15 Minuten ungefähr, weil wir immer damit rechnen, dass circa 1/4 Stunde auf dem Cutting Board landet. Aber es ist so plus minus 5 bis 10 Minuten. So. Es kommt da immer darauf an, wo wir gerade landen, weil wir natürlich einmal mitdenken müssen, okay, wir brauchen jetzt hier sowas wie einen Cliffhanger am Ende der Episode, wo wir dann sagen, okay, und was jetzt passiert und was jetzt, wo sie jetzt hingehen, das erfahrt ihr dann. Ja, genau. Das ist halt immer nur so ein Special-Ding, dass man mitdenken muss, wenn man weiß, man hat Zuhörer. Man kann nicht einfach sagen, so, jetzt haben wir keine Zeit mehr, machen wir beim nächsten Mal weiter, sondern du musst schauen, dass du das rund machst und ein Incentive hast, dass die Leute weiterhören. So.
Ja, ja, absolut. Also ich finde das sowieso, ich stelle mir das schwierig vor. Bei uns in der Runde ist zum Beispiel so, wir spielen, also bei mir ist es halt schichtabhängig, wir spielen 2 Wochen, dann ist eine Woche Pause und dann spielen wir wieder 2 Wochen. So, das ist unser Turn. Wir spielen den Frühschicht-Montag, spielen wir zum Beispiel 1,5 Stunden. Und wenn ich Nachtschicht habe, dann ungefähr 1 Stunde. Und das ist auch immer dann eigentlich unser Turn. Und ich versuche immer dann auch irgendwie so einen Cliffhanger reinzubringen. Und wenn es dann mal 1/4 Stunde wird, dann ist das so. Ne? Also dann ist das halt, wir haben zwar was geschafft, aber wir haben immer noch so einen kleinen Cliffhanger. Und ich habe damals schon von meinen Spielern erfahren, ich habe beschissene Cliffhanger, die wirklich, wo die gesagt haben, das darf jetzt nicht wahr sein, dass du jetzt aufhörst.
Ja, aber das ist ja gut eigentlich. So soll es ja sein.
Ja, ja, genau. Also das war schon wirklich, es gab sehr, sehr viele Momente, wo die gesagt haben, du darfst, ey, da wollten die mich über den Tisch ziehen, so ungefähr.
Ja.
Aber das ist gut. Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Also du machst den Schnittprogramm, also den Schnitt hast du ja schon gesagt.
Ja, ja.
Da ziehe ich den Hut vor, weil ich weiß selber, wie es ist. Und
es ist eine scheiß Arbeit oft, aber es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe jetzt mittlerweile eine gewisse Routine. Und
so nach 7 Jahren.
Ja. Ja, gut, also die ersten, sagen wir mal, die ersten 2, 3 Jahre hat fast immer das der Patrick gemacht.
Okay. Ja,
wir haben das dann irgendwann 50-50 gemacht, so eine Folge ich, eine Folge er und so. Aber irgendwann haben wir halt gesagt, okay, Patrick macht so viel andere Sachen nun ihm bei und Patrick ist einfach auch in seinem normalen beruflichen Alltag deutlich eingebundener nur als ich und hat einfach sehr viel weniger Zeit. Ich habe ja dann auch irgendwann bewusst gesagt, okay, ich verhandle jetzt in meinem Job dahingehend, dass ich mir für Tagewoche raushandle, sodass ich jetzt den Mittwoch immer frei habe, unter anderem deswegen, dass ich da dann intensiv schneiden kann. Also mindestens eine halbe Episode wird normalerweise am Mittwoch immer geschnitten, also 2 Stunden ungefähr oder so. Und ja, ist gut. So, ja, genau. Also das habe ich ganz bewusst gemacht, damit ich mir dafür Zeit nehmen kann und habe dann mit der Zeit mehr Routine bekommen, mehr Sachen gelernt, habe eine riesige Bibliothek an Soundeffekte und Musik und so mittlerweile. Also konnte gar nicht sagen, wie viel 100, das dann wahrscheinlich eher so geht in die tausenden Soundeffekte, die ich hier habe.
Ja, das ist auch, aber ich finde es auch so schön, dann, okay, warte mal, du bist gerade am Schneiden, okay, warte mal, da und da könnte dieser Sound passen. Und wenn du den dann findest, genau den man sich vorstellt, dann ist das so ein, ach, geil.
Ne? Also, absolut, absolut, das, voll.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist
oder total du baust schön, Soundeffekte zusammen, oftmals lege ich auch 2 oder 3 übereinander, um halt den Effekt zu haben, den ich will. Ja. Jetzt, was ich relativ neu mache, weil der Patrick mir gezeigt hat, wie es geht, ist Panning. Also ich kann quasi Sounds mehr auf links oder mehr auf rechts legen und kann quasi beim Schnitt den Übergang fließend machen. Das heißt, da kann jetzt quasi jemand von dem linken Speaker in den rechten Speaker gehen, sozusagen. Und fangen die Schritte links an und gehen dann nach rechts. Oder ich habe jetzt in der aktuellen Staffel, da werde ja am Anfang relativ viel mit Pfeile geschossen, habe ich quasi dann immer so gemacht, dass die Pfeile dann von links angeflogen kommen und dann unter rechts einschlagen. So.
Ach, krass.
Damit spiele ich zurzeit ganz viel rum.
Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich in einer sehr lauten Umgebung arbeite und dass das dann dadurch ein bisschen untergegangen ist. Also ich habe Pfeile gehört, definitiv. Aber ja, wie gesagt, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich werde es nochmal nachhören. Definitiv.
Hast du mit Kopfhörer gehört? Oder?
Ja, mit Kopfhörer, ja.
Okay, okay.
Also da sollte, also die sind eigentlich auch so gut, dass es klappen sollte.
Mhm. Okay, okay. Na? Muss ich mal mit Patrick nochmal konferieren, ob das denn funktioniert oder nicht. Weil ich höre es natürlich meistens nicht auf Kopfhörer, sondern ich habe halt hier 2 große Boxen stehen.
Ja, ja.
Und bei denen funktioniert das dann schon eigentlich. Ja. Naja, aber das sind so diese Kniffe, die du heute dann lernst. Und der Patrick sagt mittlerweile auch, weil es kommt manchmal noch vor, dass ich aus irgendeinem Grund keine Zeit habe, eine Folge zu schneiden. Und dann sage ich, Patrick, du musst es leider diese Woche übernehmen. Und er sagt mittlerweile auch, er hat da immer ein bisschen Imposter-Syndrom, weil ich es halt mittlerweile besser kann als er. Und er muss dann quasi versuchen, das irgendwie schlecht zu imitieren. Also the student has become the master, sozusagen.
Nein, aber es fällt nicht auf. Also größten Respekt an Patrick.
Ja, sowieso.
Es fällt
der hat sich das auf. Am Anfang ja alles komplett selber beigebracht und hat mir dann gezeigt, wie es geht. So.
Ja. Sehr cool. Ja, sehr, sehr schön. Also dieses Zusammenspiel unter euch Vieren, man merkt einfach, es macht unglaublich viel Spaß, euch auch zuzuhören. Aber jetzt habe ich eine Frage. Und zwar.
Okay.
Gab es eine Situation in den vergangenen Staffeln, wo du gesagt hast oder gedacht hast, boah Junge, muss das jetzt wirklich sein? Ist das jetzt dein fucking Ernst? Du musst nicht sagen, wen, du musst auch nicht sagen, wann, aber das ist, glaube ich, sehr interessant. Weil ich kenne das aus unserer Runde, ich hab's oft.
Das passiert schon des öfteren Mal und es ist hier und da vielleicht also gar nur in die Episoden drin, dass wir mal ein bisschen Meinungsverschiedenheiten haben, in welche Richtung das gehen soll und so. Ich finde, dass ich wahrscheinlich ein bisschen eine niedrigere Toleranzschwelle habe als die anderen, wenn es jetzt darum geht, wirklich so komplett zu derailen und irgendwie bewusst zu versuchen, jetzt irgendwie was zu sabotieren, weil das gerade nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Und dann hast du irgendwie so eine Trotzreaktion und ja, und jetzt mache ich erst recht nur irgendeinen Scheiß und bin die ganze Zeit out of character und so. Da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen empfindlich. Das ist eine Tagesform-Sache auch, glaube ich, und jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Wir sind manchmal müde, es ist manchmal spät. Wir müssen manchmal aus irgendwelchen Gründen jetzt nur Aufnahme reinschirmen, weil wir sonst für die darauf folgende Woche keine Episode haben. Und man ist auch nicht immer top motiviert. Also wir kommen nicht immer zusammen und sagen so, hell yeah, jetzt wieder eine neue Kerkerkumpel-Episode aufnehmen. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Und manchmal ist man halt gereizt und hat einen schlechten Tag gehabt und so. Und da kommt es dann zu Reibereien, ja, auf jeden Fall. Das ist so. Aber man kommt drüber weg und am Ende des Tages stellt man dann doch fest, dass man wieder Spaß miteinander hat und dass man dann wieder Episoden hat, wo man dann auch da sitzt und denkt, geil, Alter, das war wieder richtig nice. So.
Ja.
Also es gehört dazu. Also,
das kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, wenn ich so einen Scheißtag gehabt habe. Bei uns kommt ja da wirklich dazu, wir treffen uns ja wirklich am Tisch, also wir spielen dann diese anderthalb bis zwei Stunden, wir treffen uns hier. Anfangs haben wir immer noch zusammen gegessen und haben dann ja erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde nur gequatscht, so was ist gerade bei uns los und das fehlt auch ein bisschen, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass zwei von uns halt eben jetzt auch schon Kinder haben. Dann ist man natürlich mit der Family und es gibt aber dann auch so Special Days, sag ich mal, also die legen wir dann meistens auf den Samstag, wo wir dann wirklich auch zusammen essen. Dann mache ich meistens immer irgendwas im Dutch-Ofen oder ich koche sowieso für alle. Und dann wird so fünf Stunden am Stück Pen and Paper gespielt. Also das sind diese Special Days, gerade zum Staffelfinale meistens. Ja. Und was ich gerade sagen wollte, wenn man so einen schlechten Tag gehabt hat, danach fühle ich mich aus meiner eigenen Erfahrung meistens immer gleich ein bisschen erholter, weil ich nicht darüber nachdenken muss, was gewesen ist, sondern ich kann mich in eine fremde Welt entfernen und quasi die Seele baumeln lassen und das ruhen lassen, ne? Was gewesen ist. Und es kommt ein kleiner Werbespot. Ich bin gefragt worden, ob ich mir das neue Abenteuer von Skirmisher Publishing durchlesen möchte. Ein langer Weg zur Spitze. Und ich habe es getan, ich habe mir das durchgelesen und ich möchte euch jetzt ganz kurz erzählen, worum es da geht. Natürlich ohne irgendwelche Spoiler und großartige, sodass man das nicht mehr spielen braucht. Aber es gibt auf der Landesgrenze zweier Länder ein seltenes Erz. Das wurde vor kurzem erst entdeckt. Und beide Kaiser möchten das für sich beanspruchen. Der Kaiser von Bistrol hat unsere Helden damit beauftragt, diese Landesgrenze neu zu vermessen. Ob auch alles richtig ist. Wo liegt das Erz? Wer hat den Anspruch? Darum geht's. Auf der langen Reise, also auf dem Weg zur Spitze, stoßen die Spieler auf Monster, Intrigen und merkwürdige Gestalten. Und schlussendlich liegt es an den Entscheidungen der Spieler, wie sie nun schlussendlich gemessen haben. Also schaut gerne mal vorbei bei Drive-Thru, den Link gibt es in der Beschreibung und schaut da gerne mal vorbei. Unterstützt das Projekt und es kostet auch wirklich wenig Geld. Also schaut da gerne mal vorbei.
Ja. Ich denke, das ist Typsache. Beim Josef habe ich auch immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du mit ihm auch drüber geredet hast, aber beim Josef habe ich auch das Gefühl, der kann wirklich jeglichen Stress und jegliche schlechte Laune einfach wirklich ausschalten und wegspielen. Also der Josef hat wirklich in vielerlei Hinsicht ein wahnsinnig stressiges Leben. Aber sobald der kommt wirklich meistens, also oft, nicht immer, aber oft kommt er wirklich mit einer richtig miesen Laune zu den Aufnahmen und wir denken uns, ach du liebe Zeit, wie sollen wir denn jetzt hier irgendwie sinnvoll irgendwas produzieren, wenn der Josef hier schon wieder so fertig ist mit den Nerven und so. Aber der Josef, der legt den Switch um und spielt es runter und geht danach auch nicht immer. Also manchmal geht der Switch dann wieder in die andere Richtung und er sagt so, ich muss jetzt raus hier, Leute, ich muss jetzt ins Bett. Aber manchmal geht er auch raus und sagt so, okay, ich fühle mich jetzt besser als vorher. Das ist ganz interessant. Bei mir ist es anders. Also ich empfinde das oftmals schon eher noch als Arbeit, als dass es wirklich eine Freizeitaktivität für mich ist. Was auch daran liegen mag, dass ich halt während der Aufnahme schon immer Sounddesign mitdenke. Und mir oftmals denke, ach du liebe Zeit, wie soll ich denn das jetzt wieder machen? Ne, sowas läuft ja im Hinterkopf bei mir.
Ja, genau.
Irgendwie so. Und gerade wenn man jetzt kampflastige Episoden hat, dann weiß ich halt, du liebe Zeit, da sitze ich jetzt wieder 5 Stunden mindestens.
Und das gerade in der aktuellen Staffel. Schön.
Haben wir von Anfang an eigentlich ziemlich Action gehabt. Und
das ist natürlich krass.
Die letzte jetzt nicht, aber die Episode 2 und 3 war sounddesignmäßig mit das Herausforderndste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Aber gleichzeitig auch das Coolste. Weil wenn es halt dann fertig ist und das klingt alles so, wie du das vorgestellt hast, dann ist es natürlich umso cooler.
Also, absolut. Also ich habe vorhin tatsächlich, wie gesagt, in der aktuellsten Folge, da gibt es einen Soundfile, da wird hinter der Tür was weggeschoben. Ich weiß nicht, vielleicht unten im Kellergewölbe, wo die beiden NPCs hinterstehen mit dem Kind.
Ja.
Okay, du weißt, wo ich bin?
Ja.
Okay, und da habe ich mir gedacht, okay, es hört sich an, also Josef beschreibt es ja, es hört sich an, als wenn da Fässer und Schränke und so weiter zusammen weggeschoben werden. Und es war nur irgendwie ein schleifendes Geräusch. Und da habe ich mir so gedacht, okay, warte mal, Max macht doch den Schnitt. Der macht doch bestimmt auch die Soundfiles und sowas da rein.
Ja.
Das ist jetzt nur einschleifendes Geräusch.
Ich glaube, das sind zwei tatsächlich. Ich habe ein Steinschleifgeräusch und ein Holz- oder Schrank über den Bodenschleifgeräusch habe ich untereinander gelegt. Also es sind schon zwei.
Ah, okay. Ja. Also ich hab jetzt nur diesen Holzschrank quasi raushören können.
Ja.
Ich will das um Gottes Willen, ich will das nicht kritisieren. Max,
bitte. Nee, es war, es ist gar nicht so angekommen.
Da wollte ich dich halt fragen, also darauf hinweisen oder beziehungsweise mal nachhaken, wie du das halt machst, dann übereinander legen, raussuchen, übereinander legen, untereinander legen.
Ja, also mein Gedanke ist immer, ich gehe immer so ran, also was auch immer ein Geräusch machen sollte, macht normalerweise auch ein Geräusch.
Mhm.
Also speziell, wenn der Josef ein Geräusch beschreibt, dann weiß ich, das Geräusch muss da rein. Und selbst wenn es nur so schwierig ist, da muss man halt manchmal dann ein bisschen tüfteln. Aber manchmal füge ich natürlich auch Geräusche hinzu, wo der Josef jetzt vielleicht nichts gesagt hat, weil ich mir denke, das ist logisch, dass das ein Geräusch macht.
Absolut.
Das ist halt dieses Ding, was man auch in Filmen oft hat. Man nennt das ja Foley und da machen Dinge auch Geräusche, die würden normalerweise definitiv kein Geräusch machen. Also du würdest es nicht hören, aber in einem Film erwartest du es. Und
ja, genau.
Und dieses, bei einem Hörspiel, ja.
Dieses quietschende Reifen oder dieses klassische quietschende Reifen auf Eis.
Ja, oder wenn so Schwerter voll übertriebene singende Geräusche machen und so.
So diese Katana zum Beispiel.
Ja. Klingt normalerweise natürlich nicht so, aber du erwartest es halt. Das ist halt eben in einem rein auditiven Medium, also in einem Hörspiel, ist es natürlich nur umso wichtiger wie in einem Film, weil du musst ja die Sachen nur mehr über ihre Geräusche beschreiben und die Szenerie entsteht ja nicht nur durch das, was gesagt wird, sondern auch zu einem guten Teil durch das, was dann letzten Endes durch die Geräusche passiert. Insofern ist dann halt, okay, ich stopp dann und denke mir, okay, das muss jetzt ein Geräusch machen. Manchmal ist es sehr klar, wie das Geräusch klingen muss. Oftmals habe ich es auch schon in meiner Datenbank. Aber manchmal muss ich dann eben auf die... Wir haben ja da so eine Online-Datenbank, wo man dann so ziemlich jedes Geräusch, das du dir vorstellen kannst, finden kann. Aber man muss manchmal halt auch... Ja, wie das auch Sounddesigner in Filme auch machen, du erzeugst die Geräusche manchmal mit ganz anderen Sachen. Also das ist nicht unbedingt immer das, was es sein soll, sondern das ist oftmals was ganz anderes, was dieses Geräusch erzeugt und so. Das habe ich ganz oft. Also ich nehme ganz früh Geräusche her mit irgendwelche Tupperboxen oder so und das klingt aber halt dann ganz anders. Klingt nach was anderes und so.
Ja. Dieses klassische Kokosnussklappern der Pferde.
Ja, zum Beispiel also sowas.
Eines der bekanntesten Geräusche, die man so kennt.
Ja, genau, zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall Teil vom Prozess und oftmals eben habe ich dann das Geräusch und denke mir dann, ja, okay, das klingt nur ein bisschen dünn, da muss noch was dazu und dann füge ich halt einen Layer noch hinzu und mache, dass der Schwung von der Axt sich jetzt nur ein bisschen fetter anhört einfach, indem ich dann nur so ein Swoosh noch mit Nein mache so. Oder irgendeine Explosion ist einfach nur, hört sie nur nicht groß genug an. Und deswegen mache ich sie größer, indem ich nur meinen Layer mit einem anderen Explosionssound leicht zeitversetzt runterlege. Manchmal stretche ich die Sounds auch leicht, sodass sie ein bisschen quasi langsamer werden, aber sich dadurch größer anhören. Also da kann man ganz viel.
Ja, da kannst du super viel machen. Ja. Das ist ja irre, was da geht. Also ich benutze zum Beispiel für diesen Podcast brauche ich keine Soundfiles, ne? Aber für den anderen Podcast, da nutze ich dann auch Hintergrundmusik, so du, ihr ja auch.
Ja. Tabletop Audio, beste. Shoutout, Alter.
Ja, habe ich glaube ich auch sogar auch. Ja, das ist sehr gut. Es gibt sehr schöne, viele Sounds. Und das ist, da gibt es so viel, was man machen kann. Ich steige da auch noch nicht durch. Wie gesagt, das ist einfach viel zu viel. Und dafür müsste man Tontechniker sein oder Schnitttechniker oder wie sich das schimpft, keine Ahnung.
Ja, das ist absolutes Learning by Doing Ding. Und ja. Wenn man jetzt den Stand, wo das Sounddesign heute ist, wenn man das vergleicht mit vor 5 Jahren oder so, das ist ein krasser Unterschied. Also da hat sich sehr viel getan, definitiv.
Ja. Gibt es denn... Weil jetzt hat ja Patrick geleitet, du hast ja auch schon das Metal-Konzert oder das Festival, was ist auch sehr, sehr cool gemacht. Da hast du ja, wie schon gesagt, von dem System ein bisschen was weggenommen. Und ich fand du hast mit dem W100 Naturkatastrophen ausgewürfelt, richtig?
Genau, das war das, was ich mir von Morgborg geklaut habe.
Genau.
Weil bei Morgborg gibt es ja dieses System, dass du quasi in diesem System spielst du in einer Welt, die quasi im Prinzip demnächst untergeht. Also du spielst in einer Welt, die kurz vor der Apokalypse steht. Und dieses Apokalypsensystem habe ich mir da rausgezogen, habe es leicht getweakt und habe es dann da eingebaut, ja. Genau, um ein bisschen eine Urgency zu erzeugen und ein bisschen Spannung
dramaturgisch ein bisschen aufzubauen. Also ich fand's mega. Ich habe mir auch eine Liste erstellt für den W100. Und irgendwann für irgendein System werde ich es auf jeden Fall auch. Also weil ich fand dieses Konzept einfach so geil, ne? Zu sagen, okay, hier gibt es eine Bedrohung. Wie war das noch? Hat die gewechselt oder sind die du ausgewürfelt hast, waren die bestehenbleibend?
Na, die waren schon bestehenbleibend eigentlich. Ja, ne? Also zumindest war es so gedacht. Ich weiß nicht, ob ich das immer rübergebracht habe, dass das quasi alles gleichzeitig stattfindet. Aber das war quasi so ein Eskalationsding, also so wie die biblischen Plagen. So, es wird quasi mehr und immer schlimmer und so. Und dann hast du einen Meteoritenhagel und dann ist da diese Feuerwand, war ja dann irgendwann noch.
Das war schon
Insektenschwarm haben wir, glaube ich, mal gehabt und so. Und also ich wollte halt wirklich so eine richtig fegefeuerartige Atmosphäre schon fast erzeugen.
Es war sehr wild, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich fand dieses Konzept eigentlich sehr cool und das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Ich werde es bestimmt irgendwann mal einsetzen für einen meiner Runden.
Ja. Ich habe da im Speziellen auch sehr versucht, mit Musik sehr viel zu machen. Der Soundtrack besteht ja zum großen Teil aus Metal-Musik eigentlich von meiner Staffel. Da nur mal Shoutout, Alexander Nakarada, großartiger Composer, dem sein ganzes Zeug gibt's auf Spotify. Der macht so richtig geile so Instrumental-Metal-Tracks. Gerade so Viking-Metal-Zeug und so. Spitzenmäßig geiles Zeug. Da habe ich ganz viel hergenommen in der Staffel.
Cool.
Großartig.
Kannst du mir auch noch mal schicken, dann kann ich es vielleicht auch noch mal in die Shownotes packen.
Ja, schon. Sehr cool. Sehr gerne. Ja, das war, da habe ich mich sounddesignmäßig natürlich auch sehr ausgetobt, weil wenn du natürlich das vertonst, was du dir selber ausgedacht hast, dann hast du das natürlich auch nochmal ein bisschen genauer im Kopf, wie das jetzt alles klingen muss und so. Und dementsprechend ist das schon so ein bisschen ein Magnum Opus für mich gewesen. So. Mhm.
Kannst du dich noch an die Charaktere erinnern?
Laura, Dani und Steffen waren die Spielercharaktere. Und der Johann war der Österreicher, Björn der Dicke war der Wikinger. Dann haben wir irgendein Guy aus Hannover, der Markus, dieser Bayer mit seiner Freundin, war sie denn mal Saskia oder so? Ja,
irgendwie,
genau.
Ja, irgendwie so. Also ich kann mich auch nicht mehr an alle erinnern, aber
Corpse Grinder war nur.
Jo, das Corpse Grinder.
Es war ein wilder Mix auf jeden Fall.
Das war sehr wild. Also auch eine, ich finde dieses Setting eigentlich auch richtig geil auf einem Festival, auf so einem Rock-Festival, Heavy-Metal-Festival oder was das war. Fand ich sehr cool, definitiv.
Da habe ich mir selber ein bisschen so einen Traum erfüllt tatsächlich, weil ich bin ein sehr aktiver Festivalgänger immer schon gewesen. Also ja, man sieht's 2005 auf meinem ersten Festival und habe seitdem nie richtig damit aufgehört, eigentlich abgesehen von der Corona-Zwangspause natürlich. Und schon vor vielen Jahren habe ich mir gedacht, was da für crazy shit abgehen würde, wenn jetzt auf einem Festival eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde. Das wäre halt bad shit crazy. Und das habe ich versucht, ein bisschen einzufangen, was da dann abgehen würde. Und dass sich da sicherlich irgendwie so Gangs bilden würden und so. Und dass da wirklich fast so eine Mad Max-artige Stimmung dann wahrscheinlich herrschen würde, wenn du so von der Außenwelt abgeschnitten bist. Und dann hast du da wirklich zehntausende Menschen und alle sind sturzbesoffen. Und dann passiert da irgendwie so eine Ausnahmesituation. Ich bin mir sicher, dass das halt vielleicht nicht so extrem, wie es ich gezeichnet habe, aber dass da crazy shit abgehen würde, bin ich mir sicher. Und deswegen habe ich diese Fantasy, die ich hatte, also in der Staffel ein bisschen ausgelebt und habe die anderen drei da reingeschmissen. Und jetzt macht's mal.
Ich finde das mega gut und ich bin da auch ganz deiner Meinung, es wird bestimmt irgendwelche Lager geben. Und es werden sich danach drei große Lager rauskristallisieren. So diese eine, die total besoffen irgendwo liegt und alles versucht mit Bier und Schnaps irgendwie zu lösen. Die anderen, also die total gechillt mit der Zombie-Apokalypse umgehen und so. Also total, total geiles Setting. Und ich guess, die können halt auch nicht weg. Also das sind in einem eingezäunten Gebiet und die können da nicht weg vom Festivalgelände. Und das finde ich das. Der Gedanke macht schon sehr viel Spaß.
Ja.
Sehr gut.
Habe ich natürlich auch bewusst Storytelling-mäßig so ein bisschen gemacht, auch für mich als Krücke, weil ich natürlich nervös war, bringe ich das überhaupt hin und kann ich auf alles reagieren, was die dann so an Blödsinnseinfälle haben, weil der Josef ist ein einzigartiges Talent, wenn es um so Improvisation geht, meiner Meinung nach. Und der kann wirklich auf jeden Blödsinn innerhalb von kürzester Zeit irgendeine Antwort herzaubern. Und das habe ich mir nicht zugetraut. Deswegen habe ich ganz bewusst relativ früh klar gemacht, okay, dieses Gelände ist jetzt wirklich militärisch abgeriegelt. Und wenn ihr da einen Fuß raussetzt, dann wird sie instant erschossen.
Ja, okay.
So habe ich quasi die ein bisschen gerailroadet, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, ja, wir könnten jetzt einfach zum Auto gehen und wegfahren und irgendwas machen.
Ja, genau.
Oder so. Ja.
Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das vom Militär abgeschirmt war. Ich dachte, die wären jetzt auf diesem Festivalgelände gewesen. Es gab nur diesen einen Ausgang, der bewacht wurde.
Ja.
Ah, okay.
Na, ja, gut, man muss da schon, deswegen, ich habe ja diese Helikopterdurchsage einmal gehabt, da ist er dann immer wieder der Helikopter geflogen, der dann immer gesagt hat, so, das Gelände ist abgeriegelt und es ist Quarantäne und wer hier rausgeht, wird erschossen, so mehr oder weniger.
Ja,
das
Wahnsinn.
War eine bewusste Entscheidung, weil mir natürlich auch klar war, wenn ich das nicht mache, dann macht es einfach auch von der Logik her keinen Sinn, weil klar ist das Gelände eingezäunt, aber das sind ja bloß Bauzäune und die kannst du ja umschmeißen, also das ist jetzt... Nicht so, als wäre das irgendwie ein Burggraben da drumherum.
Ja, genau. Ich musste gezwungenermaßen musste ich einen beliebten Detektiv aus London sterben lassen, weil einer der Spieler immer wieder dahin wollte, den ja zur Rate ziehen wollte und so weiter und so fort. Und das war quasi in dem ersten Teil von, also ich habe von den Rocket Beans Moreton Manor gespielt oder geleitet, den ersten Teil. Und der eine sagte, hey, ich hab da die ganze, der wollte die ganze Zeit zu Sherlock Holmes und das dem aufdrücken, von wegen, geh da mal hin. Ja?
Das Arbeitsverweigerung ist das, würde ich sagen. Genau. So. Nee, ich habe überhaupt keinen Bock, mir darüber Gedanken zu machen. Das würde Sherlock Holmes machen.
Genau, so. So genau das, so wie du es gerade beschreibst. Und Shoutout, viele Grüße an den Hörer, also an den Kumpel. Und dann habe ich für den zweiten Teil, also der erste Teil war abgeschlossen und dann gab es den zweiten Teil und da habe ich dann als Prolog einen Zeitungsartikel verfasst. Also das war so, ich habe einfach zwei DIN A4 Seiten vollgeschrieben mit irgendwelchem Krams und habe auf der letzten Seite einen Artikel geschrieben, wo Sherlock Holmes sich quasi in seiner Wohnung erhängt.
Oh shit, okay.
Dann war krass. Dann war der raus aus der Nummer.
So. Ja, so ist es, ne? So ist es.
Ja. Und ich finde auch, als Spielleitung hat man einfach sehr, sehr viel Freiraum und die Spieler wissen ja nicht, was du vorbereitet hast.
Ja. Absolut. Der Josef ist dahingehend eh ein sehr gnädiger Spielleiter, weil der uns halt quasi überhaupt keine wirklichen Grenzen setzt, normalerweise, weil er halt zu Recht vollstes Vertrauen in sein Talent hat, auf jeden Scheiß zu reagieren, den wir machen. Aber gerade wenn du sagst, okay, das ist jetzt so dein First Time und für den Patrick war es ja wirklich eine komplette Feuertaufe, er jetzt gespielleitet hat, hat er spitzenmäßig gemacht, aber er hat halt auch eine sehr geniale Art gefunden, uns zu railroaden, ohne dass er uns wirklich geografische Grenzen setzen muss, weil er halt dieses Zeitsystem sich ausgedacht hat. Ne?
Okay, oh ja, das war sehr, sehr, sehr interessant.
Ihr habt eine Unzahl an Möglichkeiten, wo ihr hingehen könnt, aber... Immer wenn ihr irgendwo hingeht, dann müsst ihr würfeln und ihr habt nur so und so viele Zeitpunkte. Und wenn die Zeitpunkte verbraucht sind, ja, dann müsst ihr jetzt da zur Bank und es geht los. Und so hat man natürlich sehr genau überlegen müssen, okay, wir müssen jetzt priorisieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr als drei schaffen, ist statistisch gesehen nicht so hoch und deswegen, wir müssen jetzt schauen. So.
Also das war wirklich mit dem Zeitsystem, was Patrick sich da ausgedacht hat. Da ziehe ich ihn vor, definitiv. Also er hat ja, also es gab diesen Schwarzmarkt, es gab wo wart ihr gewesen? Schwarzmarkt wart ihr gewesen?
Wir waren bei der Bank selber mal. Da waren wir
genau, bei der Bank selber.
Also ich war in der Bank mit meinem Charakter und wir waren gegenüber in dem Biergarten quasi zu observieren.
Genau.
Wir waren im Haus vom Bankdirektor.
Richtig.
Und das war's dann eigentlich auch schon wieder, weil sind uns die Zeitpunkte ausgegangen.
Hat er euch im Nachhinein noch erzählt, wie viele Punkte ihr hättet
Nein, das hat er uns vorher gesagt. Wir haben 11 Zeitpunkte gehabt.
Ah, ja, genau, 11 Zeitpunkte. Aber
dann haben wir gewürfelt.
Wie viele Lokalitäten es gab, wo man hingehen könnte?
Er hat, glaube ich, nicht alle aufgezählt, aber es hätten nur sehr viel mehr gegeben. Also wir hätten zu dieser Sicherheitsfirma noch gehen können, zum Beispiel zu Seku. Wir hätten zur Baustelle gehen können.
Ja, genau. Stimmt, genau, das hat er auch noch erzählt, ja.
Also haben wir ja dann in der letzten, also in der Nachbesprechung sozusagen, haben wir ja da noch ein bisschen drüber geredet. Ja. Also es hätte nur so manches mehr gegeben, wo man hingehen könnte. Und Wahnsinn. Das hätte natürlich dann auch die Art und Weise, wie wir da rangehen an diesen Heist, deutlich geändert. Also man hätte ja wirklich dann von der Baustelle aus einen Tunnel graben können zum Beispiel und so. Also einfach crazy Geschichten so.
Also richtig gut. Also also die Staffel war übrigens auch Inspiration für ein Abenteuer, was ich geschrieben habe, für das System Dieseldrachen, wo die in ein Museum einbrechen müssen. Die hätten, aber ich hab's, weil es ein One-Shot ist, also spielt man so in 2 Stunden, 3 Stunden durch, je nachdem, wie die Spieler so drauf sind. Die müssen in ein Museum rein, müssen eine Sache klauen und wieder raus. So, das ist das Ding. Aber der Weg dahin ist halt eben, da kommen dann halt noch Goblins, das sind 3 Zwerge, die das bewachen. Mhm. Also, das ist dann, also der Weg dahin ist halt eben dann eben Spaß, ne?
Ja.
Und das ist auch, also wie gesagt, das war die Inspiration für das Abenteuer, was ich da geschrieben habe. Habe ich auch schon 2 Mal jetzt geleitet, auf einmal privat und einmal auf einer Convention, auf so einer kleinen.
Ja, das, ich meine, sowas freut uns natürlich immer sehr, wenn Leute irgendwie Inspo kriegen durch das, was wir machen. Oder wenn Leute unser Regelwerk für ihre eigenen Abenteuer verwenden. Das haben wir bei uns auf dem Discord ja ziemlich viel auch. Dass Leute auch dem Regelwerk Sachen hinzufügen. Das ist ja bewusst gewollt, dass das ein atmendes System ist und dass die Leute da damit machen können, was sie wollen eigentlich. Und viele Leute haben alternative Charakterbögen schon gebaut für das Ding und Zaubersprüche neu hinzugefügt und so. Und das ist halt immer sehr cool, wenn die Leute das einfach nehmen und das zu ihrem eigenen Ding machen. Das ist super cool.
Ja, also ich habe es Josef damals schon erzählt. Ich nutze das auch für meine eigene Welt, das System, weil es einfach simpel ist, weil es einfach schön ist. Aber mit den Charakterklassen, da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, dass man da ein bisschen was anderes reinkriegt. Aber es ist vom System her einfach ziemlich easy und super zu spielen und einfach zu verstehen. Na, das ist, kann man sich kostenlos runterladen auf kerkerkumpels.de/kerkerbank.
/Kerkerpunk, aber das ist auf der Homepage also auf kerkerkumpels.de hat es einen eigenen Reiter und da klickst du drauf und dann kannst du
PDF. Ich wollte das jetzt einfach mal sagen.
Ja, ja. Ja, also sehr gerne, falls jemand von den Zuhörenden da draußen mal auschecken will, da freuen wir uns natürlich.
Ja, absolut. Max, wir hatten gerade schon ein bisschen anfangs über deine Charaktere gesprochen. Mhm. Gustl haben wir gerade so ein bisschen festgestellt. 80% du, so ungefähr. Wie viel steckt von dir selbst in den Charakteren meistens so drin?
Ja, also das gilt vielleicht nicht für alle Charaktere, aber viele meiner Charaktere sind einfach eine Eigenschaft, die ich habe oder die ich glaube in mir zu sehen, einfach hochgedreht. Auf 11. Und der Gustl verkörpert halt dieses Bayerische sehr. Einfach dieses Bayerische, urtümliche, bisschen simple vielleicht und so. Während jetzt zum Beispiel Konstantin, der Magier, der verkörpert eher so ein bisschen diese, ja, vielleicht ein bisschen unsichere Seite, so dieses Imposter-Syndrom, was man manchmal hat, vielleicht im privaten oder im beruflichen Kontext, dass du dir denkst, ah, ich bin dem allen hier nicht gewachsen irgendwie und es wächst mir gerade alles über den Kopf und dass man sich selber anzweifelt und irgendwie nicht so große Stücke auf sich selber hält manchmal vielleicht. Oder das ist der Konstantin, der konstant am Hadern und am Grübeln ist und so und oh Gott und immer gleich das Schlimmste denkt und so. Der Charakter aus der Live-Staffel, das war ja der Schurke, einfach Falk, der war quasi der Pessimist in mir, der an sich selbst und an der Welt verzweifelt ist und einfach aufgegeben hat, mehr oder weniger, und der von Welt und Mensch nichts mehr erwartet und einfach nur zynisch ist und das alles über sich ergehen lässt und einfach auch ein bisschen gebrochen ist und so. Das ist halt ein bisschen so mein Outlook, wenn man so auf die Welt schaut, wenn es um Probleme geht wie Klimawandel oder was man so sieht, ne, Donald Trump in die USA und so weiter. Also es ist manchmal schwer, nicht zu verzweifeln, und dieser Charakter ist der an der Welt schon zerbrochen ist quasi. Also auch wieder dieser Aspekt hochgedreht auf 11 sozusagen. Charlotte the Bullet ist vielleicht, Charlotte the Bullet ist einerseits ein bisschen so ich als Frau, aber auch ein bisschen so so Manic Pixie Dream Girl, so ein bisschen wie ich mir so eine Traumfrau vorstelle.
Entschuldigung, dass ich da lachen muss.
Weil sie halt so, weil sie batshit crazy ist und Config gibt und so und einfach, einfach gern feiert und so und, was haben wir noch? Ja, der Charakter aus Die Sieben Tode, der Marian, der war auch eher so der Defätist irgendwie, also der auch eher so in die Richtung geht, okay, ich habe eigentlich schon mit allem abgeschlossen und so und ja, und dann gibt's halt so Method-Acting-Charaktere, wie eben jetzt zum Beispiel der Laurent war, der halt so Gentleman-Gangster ist quasi, oder Miguel Rosa, der halt so der Sicario ist und da steckt dann tendenziell eher weniger von mir selber drin wahrscheinlich.
Ja, ja. Also, aber in Laurent glaube ich, wie du schon sagst, weniger von dir, aber ja. Das ist dann dieses okay, wir versuchen jetzt einfach mal was komplett anderes.
Ja, voll. Ja? Und, man muss sich manchmal einfach selber herausfordern, so denke ich. Und
genau das. Genau das. Max, ich habe eine abschließende Frage, weil das auch meistens immer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ja. was macht Rollenspiel mit dir aus? Also was hat dich da so, wie hat es dich verändert in dem Sinne?
Was hat
Rollenspiel mit dir gemacht, kann ich auch so fragen. Je nachdem, wie du es besser beantworten kannst.
Naja, also ich denke, dadurch, dass das im Zusammenhang mit diesem großen Projekt Kerkerkumpels steht bei mir, ist der Effekt, den das auf mich und mein Leben hatte, größer, glaube ich, als bei viele andere Leute, weil das ganze Projekt halt einfach sehr viel Zeit in meinem Leben und einen sehr großen Platz in meinem Leben in Anspruch nimmt. Und das Leben in gewisser Weise danach ausgerichtet wird, weil es danach ausgerichtet werden muss. Zum Beispiel diese ganzen Sounddesign-Editing-Skills und so, die hätte ich nicht, wenn es nicht gäbe. Also da habe ich mir auf jeden Fall einen Skill angeeignet, allein schon dadurch, dass wir dieses Projekt machen. So. Und ich habe sehr viele Leute kennengelernt und sehr viele Erfahrungen gemacht, die ich sonst nicht machen würde, weil wir fahren ja auch früh auf Conventions mittlerweile, also Gamescom, Polaris, Kaktus und so und treffen da ganz viele Leute, also Content Creator und so, wirklich teilweise große Namen, wo ich sonst sicherlich niemals außerhalb von Twitch gesehen hätte, sage ich jetzt mal. Was halt krass ist. Also es ist cool, dass uns das Projekt das ermöglicht, sowas zu machen. Das ist aber jetzt nur das Projekt erstmal. Wie gesagt, ist Spezialfall, weil das ist halt eben das Drumherum und nicht das Rollenspiel an sich. Das Rollenspiel an sich ist eine schwierige Frage. Ich muss da echt kurz ein bisschen drüber nachdenken.
Ein Thema, ich kann nicht rausschneiden. Vielleicht hilft es dir, wenn ich von mir aus meine Seite mal erzähle,
ja, mach
was
doch
ich damit Gott. Meine. Ich habe das zum Beispiel, was bei mir was sich dadurch stark verändert hat, ist, dass ich im privaten Bereich ich kann mich besser ausdrücken, auf jeden Fall. Also das konnte ich vorher nicht, weil ich viel eher oder länger darüber nachdenke, okay, was sage ich jetzt zu derjenigen Person, ohne dass ich sie direkt angreife, verletze oder irgendwas mit ihr mache. Es gibt zum Beispiel einen Fall oder auch einfach, dass ich den Mund aufmache, was mir nicht gefällt, ne? Ich habe früher sehr viel geschluckt, sage ich einfach mal so, und habe sehr viel mit mir machen lassen. Und das ist halt eben auch ein Punkt, wo ich, was ich gelernt habe, mal einmal öfter den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, das passt mir nicht. Mhm. Ne? Also dieses Rhetorische einfach hat mir sehr viel damit geholfen.
Ne? Okay. Also ich bin ehrlich, nachdem ich jetzt ein bisschen nachgedacht habe und gehört habe, was du gesagt hast, das ist jetzt vielleicht ein bisschen antiklimaktisch und vielleicht nicht so wholesome, wie du es gern oder viele Leute gern hören würden, aber ich glaube nicht, dass ich mich als Person nennenswert geändert habe durch dieses Rollenspiel, weil ich war immer schon sehr outgoing und sehr sprachbegabt. Und es ist jetzt nicht so, als hätte das irgendwas in mir gelockert oder so. Ich sehe das eher so als, ich sehe es als Entertainment. Weißt du? Ich verstehe mich selber als Entertainer und das, was wir machen, als Entertainment. Und das ist für mich eine Art und Weise, mich einfach auszudrücken und auszuleben und zu Schauspielern einfach. Es ist Entertainment, es ist Impro-Theater und es ist für mich einfach auch schön zu sehen, wie ein Schauspieler das auch sehen würde, was das mit Leuten macht und was, wie die Leute das wertschätzen und sagen, hey, das ist krass, das hat echt was mit mir gemacht und so. Also das, ich sehe das wirklich eher so vom Zuhörer her und von der Art und Weise, was das mit Zuhörer macht einfach. Und da ziehe ich sehr viel Bestätigung und sehr viel vielleicht auch Selbstbewusstsein raus, wenn Leute sagen, okay, das war jetzt wieder krass und da war das Sounddesign wieder besonders geil und das ist ja insane und Euda, der Cliffhanger und das Finale, das war ja so krass. Wenn die Leute uns Sprachnachrichten schicken auf WhatsApp, wenn wieder Staffelfinale ist und sind den Tränen nahe und so. Sowas ist cool, wenn du halt merkst, okay, das macht wirklich was mit Leuten, was du da machst und so. Und das reicht mir eigentlich, dieses Ventil und diese Möglichkeit zu haben, mich auszudrücken und in Leute was auszulösen. Das gefällt mir einfach, denke ich.
Und dann quasi die Bestätigung nochmal wieder zurückzukriegen, um nochmal mehr Dampf reinzugeben quasi.
Ja, auf jeden Fall. Und andersrum bin ich auch manchmal angefressen, wenn uns wieder irgendwas nicht aufgefallen ist. Wir haben ja Plotholes und unsere Continuity-Fehler und so und dann weist uns da jemand drauf hin und es ist natürlich böse gemeint, aber natürlich fühlt man sich dann trotzdem so ein bisschen nicht unbedingt angegriffen, aber du denkst dir dann, dammit, warum ist uns das nicht aufgefallen und jetzt stehen wir wieder da wie die Idioten und so, obwohl es natürlich nicht so ist, aber das ist dann immer so meine erste Reaktion, weil ich halt doch sehr invested bin und immer darauf bedacht bin, okay, wie kommt es jetzt an? So ungefähr, weißt du?
Ja, ich absolut. Aber ich habe mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob das bei euch war oder in einem anderen Podcast. Nee, das müsste bei euch gewesen sein. Da schrieb auch irgendeiner, oder ihr hattet es erwähnt, das und das ist aber da und da passiert und da hätte man sich tierisch über, oder was heißt tierisch über aufgeregt, aber das ist halt aufgefallen und da denke ich mir dann auch, ey, die machen das so und so lange, also 7 Jahre, aktuell sind es 24 Staffeln, da kann gerne mal was vergessen werden.
Ne? Ja,
das
ja.
Ist, und
uns ist auch bewusst, dass das nie böse gemeint ist und dass uns da niemand irgendwie ans Bein pissen will oder so, sondern dass die Leute uns halt hinweisen. Und das ist ja auch gut, weil wir normalerweise dann sagen, oh ja, stimmt, und das dann auch versuchen zu fixen. Ja. Weil man kann halt einfach in so einem riesigen Kerker-Multiverse, wie es wir jetzt mittlerweile haben, nicht immer alles im Kopf haben. Und für uns absolut. Ist teilweise sehr, sehr lang her. Und die meisten von unseren Hörern sind ja komplett wahnsinnig und hören unser Zeug immer und immer wieder. Teilweise zum 10. Mal wahrscheinlich. Und die haben dann dementsprechend natürlich ein sehr viel intimeres Verständnis von unserem eigenen Material wie wir selber.
Ja. Deswegen, ja. Also ich habe das jetzt, ich habe jetzt vor kurzem habe ich 3 Hörbücher gehört. Das war so das die Panem-Hörbücher.
Ja.
Habe ich jetzt mal weggehört und dann muss ich natürlich alles andere nachholen an Podcast, weil ich möchte das Hörbuch dann ungern unterbrechen. Und jetzt bin ich gerade dabei, euch aufzuholen.
Ja.
Und das sind ja auch mal eben 5-6 Stunden, die ich da aufgeholt habe. Ne? Also es gab Zeiten, da habe ich euch den ganzen Tag auf Ohren gehabt. So ungefähr. Also morgens angefangen auf der Arbeit bis abends Badezimmer renovieren, den ganzen Tag auf Ohren. Ne?
Ja.
Und da hat Josef, bist du bescheuert? Hat Josef schon gesagt, bist du bescheuert?
Ja.
Ja. Also ich habe es noch nicht
Mein Bruder macht das genauso. Mein Bruder ist Mediengestalter und sitzt den ganzen Tag am Rechner in der Arbeit und macht halt Prospekte und so Zeug. Und der sagt immer zu mir, sag mir Bescheid, wenn die Staffel abgeschlossen ist.
Weil der
spart sich quasi immer die ganze Staffel auf, weil er sie dann halt innerhalb von manchmal 2 Arbeitstage nur einfach durchhören kann. Oder
ja,
3.
Wahnsinn. Boah, das ist heftig. Krass. Ja, sehr cool. Max, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich gefreut, dass du da warst.
Mich hat es auch gefreut. Es war ein sehr unterhaltsames Gespräch.
Das freut mich zu hören. Und ja, ich bin mal gespannt, wann ich die anderen beiden vors Mikrofon kriege. Also da werde ich auch wieder ein bisschen warten, das ist ganz klar.
Ja.
Ich hätte, wie gesagt, auch nicht gedacht, dass das so schnell mit uns beiden geht.
Tja, hat sich halt jetzt so angeboten irgendwie, ne?
Absolut. Ja, ja. Absolut. Und nee, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du noch sagen möchtest?
Gar nicht eigentlich. Ich kann nur sagen, sollte es da draußen wirklich irgendwie geben, der mich oder die Kerkerkumpels nicht kennt, dann gerne mal auf Spotify auschecken, auf Instagram reinfolgen, beides Kerkerkumpels einfach. Kerkerkumpels.de, da gibt es das Regelwerk, von dem wir geredet haben. Da gibt es auch Zugang zu unserem Discord, den ich sehr empfehlen kann. Unser Discord-Server ist ein richtig cooler, einladender Ort, wo viele coole Menschen sich tummeln und miteinander Pen and Paper spielen. Und ansonsten, hey, habt einfach Spaß mit was immer ihr macht in eurem Leben und lasst euch nicht unterkriegen. Don't let the man get you down und so.
Genau. Max, vielen Dank für das tolle Gespräch und ja, bis dahin, haut rein.
Tschüssi. Ciao, ciao.